Ja, ich bedanke mich auch erstmal für die Begrüßungsworte und möchte ein paar Worte einfach vorausschicken, was ich hier tun werde. Ich werde einfach ein paar kleine Gedichte Brechts vortragen und interpretieren im Hinblick auf den philosophischen Gehalt, der daraus ablesbar ist. Und größerer Anspruch ist jetzt erstmal nicht vorhanden, nur evozierendes Denken, dazu sage ich ein bisschen was vielleicht am Ende. Das ist eben in der philosophischen Theorie, in der philosophischen Dichtungstheorie die Unterscheidung, und das werden wir auch sehen, wenn wir jetzt gleich ein paar kleine Gedichte von Brecht zusammen lesen und interpretieren werden. Das ist einfach die Unterscheidung zwischen einer Aussagefunktion von Sprache und einem Hervorrufen, einem Evozieren von Bedeutung. Und gerade in der Lyrik Brechts kann man sehr schön zeigen, was evozierendes Denken eigentlich sein kann. Und gut, ich will da aber eigentlich nicht so wirklich einsteigen, weil das erstens längere Ausführungen bedürfte und zweitens eigentlich auch an diesen Texten von Brecht selber sehr schön von alleine deutlich wird, was ich da meine. Brecht hat einmal gesagt, Gedichte seien Flaschenpost. Das ist natürlich selbst schon eine Metapher. Bei einer Flaschenpost steckt man eine Botschaft in eine Flasche, schließt sie hermetisch ab und übergibt sie einem Gewässer. Anders als bei einem Brief weiß man nicht, wo und wie die Botschaft ankommt. Man weiß nur, dass man sie abgeschickt hat. Die Botschaft wird ins Ungewisse geschickt und ihr Weg dem Spiel fremder Mächte überlassen. Alles das gilt in der metaphorischen Übertragung, wenn Brecht eben von der Lyrik als Flaschenpost spricht, auch für die Dichtung. Um zu erfahren, was Brecht unter Lyrik versteht, brauchen Sie vorläufig nichts über ihn zu wissen. Sie brauchen nur den kleinen Gedichten, die ich ausgesucht habe, zuzuhören. Vielleicht werden Sie nachher neugierig sein und mehr von Brecht und etwas über Brecht lesen wollen. Für heute reicht es völlig aus, wenn Sie die Gedichte, die ich ausgesucht habe, auf sich wirken lassen. Das erste Gedicht, wahrscheinlich kennen Sie das, das ist sehr berühmt, heißt Der Rauch. Der Rauch. Das kleine Haus unter Bäumen am See. Vom Dach steigt Rauch. Fehlte er, wie trostlos dann wären Haus, Bäume und See. Der erste Vers besteht nicht aus einem Aussagesatz. Kommt es nochmal, kurz nicht. Also das kleine Haus unter Bäumen am See. Ist kein vollständiger Satz. Er sagt also nicht, das kleine Haus liegt unter Bäumen am See. Zum Beispiel. Die Poesie dieses Verses besteht darin, dass er nichts genau Bestimmtes aussagt. Es ist also keine Aussage, die da getroffen wird. Er stellt ein Bild ungefähr vor uns hin und er gewinnt nur Bedeutung, wenn wir ein Bild des Hauses unter Bäumen am See für uns herstellen. Also er evoziert ein Bild eines Hauses unter Bäumen am See. Das griechische Wort poiesis, also Poesie, da kommt das her, bedeutet herstellen. Es meint im Zusammenhang der Dichtungstheorie sowohl die Produktivität des Dichters als auch die Produktivität seines Lesers. Die Bedeutung eines Gedichtes braucht immer beides. Das, was der Dichter gibt und das, was sein Leser daraus macht. Dadurch, dass der Vers weder eine bestimmte Aussage macht, noch das Bild, wie etwa ein Gemälde das tun würde, sinnlich ausgestaltet, zwingt uns die Dichtung, unsere Fantasie in Bewegung zu setzen und uns ein Haus unter Bäumen am See vorzustellen. Ich stelle mir ein Haus unter Bäumen am See in meiner norddeutschen Heimat vor, jemand unter Ihnen vielleicht ein ähnliches Haus am Gardasee und wieder ein anderer, das brauchen wir jetzt nicht weiter auszuführen. Das Entscheidende aber ist, alle Häuser unter Bäumen am See, die wir uns alle jetzt hier ganz verschieden vorstellen, haben Platz in Brechts Bild. und dies. Wir müssen unser Haus hinzufügen, unsere Erfahrung einbringen, sonst gewinnt das Bild überhaupt keine Bedeutung und Realität. Es bliebe leer und nichtssagend, weil es eben nichts Bestimmtes sagt, aussagt. Sagte es jedoch etwas Genaues aus, so würden wir eben gar nicht erst anfangen, unser Bild des Hauses unter Bäumen am See herzustellen, sondern vielleicht fragen, welches Haus? Liegt es am Bodensee? Wir haben etwas Entscheidendes gelernt. Dichtung bedeutet nicht etwas, sondern sie bedeutet etwas. Sie deutet an, sie spricht in unfertigen Bildern, die immerzu in Bewegung sind. Der zweite Satz ist ein Aussagesatz. Ich kann das nochmal lesen. Also der erste Vers, das kleine Haus unter Bäumen am See. Der zweite, vom Dach steigt Rauch. Das ist ein Aussagesatz. Es scheint fast, als wolle Brecht zwei Arten zu sprechen nebeneinander stellen. Der Dichter greift nun in unser Produkt ein. Wir müssen vom Dach unseres Hauses Rauch aufsteigen lassen, weil der Dichter es so bestimmt. In dem Aussagesatz ist der Rauch noch keine Metapher, die auf eine übertragene Bedeutung hinweist. Der Rauch ist einfach Rauch, der von einem Dach aufsteigt. Erst in der Auflesung des kleinen Gedichtes wird der Rauch zum Bild für etwas anderes, nämlich für die Anwesenheit des Menschen und für die Bewegung, die die menschliche Präsenz in die Naturumgebung bringt. Ohne dieses bewegte Dabeisein des Menschen bliebe die Szene, bleibt das Gesamtbild eine starre, tote, eine trostlose Idylle. Es verbinden sich zwei Bedeutungsebenen des Gedichtes. Einmal bedeutet der Rauch die bewegte und doch ruhige Anwesenheit des Menschen im Gedicht, denn erst der Mensch stellt Bedeutung und damit ein poetisches Bild für sich her. Zum anderen ist der Rauch inhaltlich eine Metapher für Bewegung überhaupt. Solche in Naturbildern sich äußernden Metaphern für Bewegung sind ein häufig wiederkehrendes Motiv der Lyrik Brechts. Der Rauch symbolisiert die bewegte Einheit von Natur und Kultur. Nicht die Natur an sich selbst, sondern diese Einheit des Menschen mit der Natur macht das Haus unter Bäumen am See zu einem arkadischen Bild friedvollen Lebens. Für die bewusste Metaphernbildung in Brechts Dichtung gibt es ein sehr erhellendes Beispiel und das ist auch ein ganz kurzes Gedicht nur. Ich lese das auch mal vor und dann interpretieren wir das. Rudern Gespräche, das werden Sie vermutlich auch kennen. Rudern Gespräche. Es ist Abend. Vorbei gleiten zwei Faltboote. Darinnen zwei nackte junge Männer. Nebeneinander rudernd sprechen sie. Sprechend rudern sie nebeneinander. Schon die Überschrift insinuiert uns, dass dieses Gedicht eine metaphorische Analogiebildung vornimmt. Die beiden jungen Männer rudern nebeneinander und sprechen miteinander. Im Gedicht sind es jedoch nicht einfach zwei Tätigkeiten, die nichts miteinander zu tun haben, sondern sie treten in eine analoge Beziehung zueinander. Das Rudern wird zu einem Bild dafür, was ein Gespräch eigentlich ist. Und das wirkliche Gespräch, man stellt es sich unwillkürlich so vor, dass sein Ton und die Anstrengung der Rudernden durchdrungen ist, nimmt etwas von der Tätigkeit des Ruderns in sich auf. Genau das besagt metaphorische Analogiebildung. Analogien drücken Ähnlichkeiten aus. Das Gedicht sagt nicht etwa, dass Rudern und Gespräche dasselbe sind, sondern bringt Unterschiedliches zueinander, um dadurch die Differenzen hindurch Gemeinsames zu zeigen. Und so wird das ganze Gedicht zum Sinnbild für Gespräche. Die sinnliche Evidenz des Ruderns deutet im Gedicht darauf hin, dass gute Gespräche eine Anstrengung und Bewegung sind. In diesem Zusammenhang müssen wir unsere Aufmerksamkeit auf den Anfang des Gedichtes richten. Es ist nicht allein die Analogie zwischen Rudern und Sprechen, die etwas über Gespräche sagt. Der Anfang des Gedichtes schafft eine bestimmte Atmosphäre. Sehen Sie einmal genau zu, wie der Dichter Brecht mit wenigen Worten das Ganze einer Stimmung schaffen kann. Er sagt bloß, es sei Abend. Dann teilt er mit, dass zwei Boote vorbeigleiten. Das reicht hin, um eine ganze abendliche Landschaft in uns wachzurufen, wieder zu evozieren. Das Gedicht weckt in uns das Ganze dieser abendlichen Landschaft. Und wieder sind wir aufgerufen, dieses Ganze eines Bildes hervorzubringen. Wir müssen das Ungesagte hinzubringen. Die Dämmerung zum Abend, das weiche Wasser im Dämmerlicht zum Gleiten des Bootes. Und das Ganze dieses Stimmungsbildes muss unsere Reflexion in die Beziehung zu Gesprächen bringen. Sie sind nicht nur Anstrengung, sondern brauchen eben eine bestimmte Disposition und Ruhe, zur Ruhe. Brauchen Abstand von den Geschäftigkeiten des Tages. Diese kontemplative Grundhaltung jeden guten Gespräches bringt die Abendlandschaft ins Bild. Wir sehen jetzt überhaupt die Tätigkeit des Dichters, das poetische, das heißt metaphorische Sprechen, besteht darin, allgemeine Bedeutungen, wie zum Beispiel das Wesen des Gespräches, in das Ganze eines anschaulich erfüllten Bildes zu bringen. In dem kleinen Gedicht Rudern Gespräche geschieht auf exemplarische Weise etwas, das der Dichtung überhaupt eigentümlich ist. Eine allgemeine Bedeutung verwandelt sich in die sinnliche Erfahrung eines metaphorischen Bildes, das auf uns wirkt und in der Erfahrung des Gedichtes seinen ganz eigenen Sinn in uns entfaltet. In dem zweiten Gedicht, das ich Ihnen vorgestellt habe, konnten wir zwei Motive des ersten weiterverfolgen. Das Problem der bewussten Herstellung von Metaphern und das in Brechts Dichtung allgegenwärtige Thema der Bewegung. Beide Motive werden uns weiter beschäftigen. Aber uns fehlt noch ein drittes Motiv des ersten Gedichtes, die Hinwendung zur Natur. Ich lese jetzt ein wirklich weniger bekanntes Gedicht von Brecht vor. Untypisch vielleicht, jedenfalls wenn man nur den Avantgardisten sozusagen Brecht kennt, ein wirklich klassisches Wintergedicht. O stille Winterzeit heißt dieses Gedicht. O stille Winterzeit, wenn's auf die Erde schneit, der Mensch, er schauet bloß, seine Hände ruhen im Schoß und still im Stall stehen Ochs und Kuh und hören der großen Stille zu. Soweit das Gedicht. Wieder geht es um die Einheit des Menschen mit der Natur. Man kann hier von der bewegten Ruhe sprechen, die die winterliche Szene dem Menschen vermittelt. Bewegung bringt allein der leise niedergehende Schnee in das Bild. Alles in dem poetischen Gesamtbild ist durchdrungen von dieser Ruhe des Winters. Der erste Vers ruft sie an, er formuliert die Sehnsucht nach einer Ruhe, in der der Mensch zu sich kommt. Die metrische Form, der Rhythmus des Gedichtes schmiegt sich an diese Ruhe der Natur an. Nie jedoch ist sie bei Brecht starr und unbeweglich, denn ohne Bewegung wäre auch sie trostlos und ohne Frieden. Wir haben eine bäuerliche, eine geradezu bukolische Szene vor uns. Im Winter kommt das harte Arbeitsleben des Bauern zum Stillstand, seine Hände liegen tatenlos im Schoß, seine sonst geschäftige Einheit mit der Natur wird kontemplativ. Er schaut bloß. Brecht ist sonst als avantgardistischer, als politischer Lyriker bekannt. Hier indes stellt er sich in eine klassische Tradition. Es gibt in der deutschen Lyrik viele Beispiele von Beschreibungen winterlicher Landschaften, in denen der Schnee das Ganze der Erde zudeckt. Und so zum Symbol der Geborgenheit wird. Das mag Ihnen sonderbar erscheinen, da doch der Winter eine raue Jahreszeit ist. Achten Sie auf die letzten beiden Verse. Ochs und Kuh, und die Kuh nähert sich schon als Wort der Ruh, hören der großen Stille zu. Es ist also die Natur selbst, die in sich ruht und ihrer eigenen Stille in Gestalt von Ochs und Kuh zuhört. Selbstverständlich ist es der Mensch, in dem das Ganze dieser großen Stille bewusst wird. In den rein natürlichen Lebewesen jedoch teilt sie sich dem Menschen, der mit ihnen unter einem Dach lebt, auf sozusagen selbstnatürliche Weise mit. Um das schöne Wort Brechts von der großen Stille zu verstehen, muss man sich den Klang des Winters vergegenwärtigen, den das Gedicht eben evoziert. Denn die Natur kommt ja tatsächlich im Winter zur Ruhe. Sie nimmt die bunte Vielfalt ihrer Lebendigkeit in sich zurück. Sie schläft und schweigt und verwandelt sich in ein gleichmäßiges Weiß. Was in diesem Schweigen noch klingt, ist die Unendlichkeit. Der müßige Mensch hört nun tatsächlich die Stille dieses unendlich Großen und Erhabenen, nicht? Des Kosmos. Der Mensch, selbst untätig, erfährt sich als Teil dieses Unendlichen. Das ist die Aussage des Gedichtes und die Sehnsucht, die im Anruf der stillen Winterzeit klingt, ist die Sehnsucht nach der Einheit mit diesem unendlich Großen des Kosmos. Der Mensch, das endliche Wesen, hört in der großen Stille das Ewige, das, was über ihn hinausgeht und dessen Teil er doch ist. Das Ganze jetzt, was wir bisher ein bisschen besprochen haben, zusammenzufassen, möchte ich jetzt ein wirklich philosophisches Gedicht von Brecht vortragen, wo zu sagen, wirklich eigentlich das, was man die Dialektik bei Brecht nennen könnte, lyrisch gestaltet wird. Alles wandelt sich. Alles wandelt sich. Neu beginnen kannst du mit dem letzten Atemzug. Aber was geschehen, ist geschehen. Und das Wasser, das du in den Wein gossest, kannst du nicht mehr herausschütten. Was geschehen, ist geschehen. Das Wasser, das du in den Wein gossest, kannst du nicht mehr herausschütten. Aber alles wandelt sich. Neu beginnen kannst du mit dem letzten Atemzug. In diesem Gedicht wird die Bewegung, die uns bisher immer in bestimmten Bildern begegnet ist, in die allgemeine Aussage gefasst, dass alles, was ist, grundsätzlich in Bewegung und derart veränderlich ist. Zugleich bezieht Brecht diese allgemeine Aussage auf den Menschen. Neu beginnen kannst du mit dem letzten Atemzug, bedeutet, der allgemeine Wandel der Welt hat für uns einen Anfang und ein Ende in der Grenze des Lebens. Wandel ist für uns ein Weg. Innerhalb der Bewegung unseres Lebens gibt es kein Zurück. Der Wandel in meinem Lebensweg bildet meine zwar bewegte, aber nicht beliebig veränderbare Identität. Alles, was gewesen ist, geht in meine Gegenwart und Zukunft ein. Deshalb kann man, oder müssten wir nicht sagen, könnte man, erst neu beginnen, wenn diese vergängliche und fragmentarische Identität aufgelöst, das Leben als Identität im Wandel beendet ist. Brecht berührt hier etwas sehr Rätselvolles. Wir wissen unseren Anfang nicht. Wir treten ohne Bewusstsein in unser Leben ein und erst allmählich bildet sich eine bewusste Identität, die aber nie an ihren Anfang zurückverfolgt werden kann. Wir wissen also nicht, wie wir begonnen haben und wir wissen nicht, wie wir enden werden. Achten Sie auf ein Detail. Brecht sagt nicht, dass man nach dem letzten Atemzug neu beginnen könne, sondern mit ihm. Dieser letzte Atemzug gehört noch zum Leben. Er bezeichnet eine Grenze, einen Übergang, in dem sich unsere irreversibel sich wandelnde Identität auflöst und in ein anderes, Unbekanntes übergeht. Aber alles, was der Wandel für uns ist, ist er innerhalb dieser Grenze unseres personellen Lebens. Hier ist der Wandel vor allem ein Problem. Was auf diesem Weg geschieht, ist unwiderruflich und gehört zu unserer Identität. Deshalb müssen wir auf diesem Weg ständig bewusst uns zum Wandel verhalten. Unser Tun gehört zum Wandel hinzu. Diesen Sachverhalt bringt Brecht in ein eindringliches Bild. Das Wasser, das du in den Wein gegossen hast, kannst du nicht mehr herausschütten. Jeder von uns wird ganz persönlich angesprochen. Die Aufgabe, sich in jedem Augenblick sehr bewusst zum eigenen Weg zu verhalten, ist eine ernste und immer persönliche Aufgabe. Besondere Aufmerksamkeit müssen wir nun auf die zweite Strophe des Gedichtes richten. Sie stellt eine Variation der Sätze aus der ersten Strophe dar. Es tritt scheinbar nichts Neues hinzu und dennoch wandelt sich alles, wenn man die Satzfolge verändert. Jetzt steht das Unwiderrufliche allen Geschehens, aller Bewegung am Anfang. Achten Sie auf die völlig veränderte Funktion des Wortes aber. In der ersten Strophe schränkt das Aber den unendlichen Wandel ein. In der zweiten Strophe dagegen schränkt es die Irreversibilität des Geschehens ein. Nun heißt es, obwohl das Geschehene, obwohl mein Verhalten in der Veränderlichkeit der Wirklichkeit nicht rückgängig gemacht werden kann, wandelt sich doch alles. Ich habe Wandel vor mir und ich muss mich weiter zur Bewegung des Lebens verhalten. Nun kommt die irreversible Vergangenheit in eine neue Perspektive. Weil man das Wasser, das einmal in den Wein gegossen ist, nicht mehr herausschütten kann, bleibt nur übrig, sich weiter zu wandeln, sich in der Bewegung des Lebens mitzubewegen. Das Leben ist, wie die Metapher des Rauches im ersten Gedicht uns zeigt, vor allem Bewegung. Es ist, wie wir nun sehen, eine Bewegung im ewigen Wandel. Alles, und das heißt auch die Vergangenheit, wandelt sich. Wir können sie nicht rückgängig machen, aber wir können uns neu zu ihr verhalten. Wir können, ja wir müssen dieses Stück Identität mitnehmen in die Fortbewegung unseres Lebens. Und in dieser allgemeinen Bewegung verändert es sich. Sie werden diese Erfahrung kennen. Im Laufe unseres Lebens verändert sich ständig die Sicht unserer Vergangenheit. Wir sehen sie eben durch den Fortgang der Erfahrung mit anderen Augen, obwohl es noch dieselben Augen sind, die sehen. Der Satz, neu beginnen kannst du mit dem letzten Atemzug, bekommt jetzt eine stark veränderte Bedeutung. Finde dich damit ab, dass du nie ganz neu beginnen kannst, sondern deine Vergangenheit und alles Geschehene mit auf deinen Weg nehmen musst. Man kann diese Vergangenheit, die Teil unserer Identität ist, nicht abschütteln und ganz neu beginnen, sondern nur mit auf den weiteren Weg nehmen. Zusammenfassend lässt sich sagen, im allgemeinen Wandel, der ja die erste Aussage des Gedichtes ist, verändert sich alles. Das Ganze bleibt sich immer gleich und doch wird alles neu in der Bewegung, weil sie dauernd neue Beziehungen und Verhältnisse schafft. Wieder haben wir das Leitmotiv Brechts vor Augen, die bewegte Ruhe, das in sich bewegte Ganze der Welt, in dem wir Menschen stehen. In der Sphäre des Menschen ist universeller Wandel in der Dimension der Geschichte zu suchen. In ihr realisiert sich der Wandel, die Vergänglichkeit, die Veränderung der Identität des Menschen. Diese unendliche Bewegung der Geschichte wiederholt sich in jedem Individuum. Sie wird darin aktuell. Es gibt ein Gedicht von Brecht, das diesen Zusammenhang sehr schön verdeutlicht. Das nimmt jetzt ein bisschen Bezug auf meine spanische Heimat, es geht nämlich um die Mauren, um die alten Mauren geht's. Hier standen die alten Mauren. Hier standen die alten Mauren und schauten aufs Meer hinaus und sagten, nun kann's nicht mehr lang dauern und dann ist's mit uns aus. Und damit hatten die Mauren recht. Denn jetzt ist's mit ihnen aus. Und da, wo sie standen, steht jetzt der Brecht und schaut aufs Meer hinaus. Das Thema dieses Gedichtes ist nicht allein die geschichtliche Vergänglichkeit, sondern die Verbindung von kollektiver und individueller Vergänglichkeit. Der lyrische Sprecher steht vermutlich an einem Strand in Andalusien, schaut aufs Meer hinaus und erinnert sich der alten Mauren, deren Tage schon so lange gezählt sind. Das Meer ist auch ein Symbol für die Unendlichkeit, für die bewegte Ruhe eines unendlich Großen, in dessen Erfahrung der Mensch sich seiner Begrenztheit bewusst wird. Der lyrische Sprecher steht am Meer, er wird sich vor dem unbegrenzten Meer seiner Endlichkeit bewusst. Und er erinnert sich aus dieser eigenen Erfahrung heraus an die alten Mauren, von denen wir wissen, dass es schon so lange aus mit ihnen ist. Die Pointe des Gedichtes besteht eben darin, dass geschichtliches Geschehen nur da lebendig wird, wo es mit eigener, gegenwärtiger, individueller Erfahrung sich verbindet. Der Wandel in der Geschichte und die Vergänglichkeit, die dieser Wandel für den Menschen bedeutet, zeigt sich nur in Grunderfahrungen, die sich nicht wandeln. Immer noch schaut ein Mensch aufs Meer hinaus und erfährt seine Vergänglichkeit. Der Unterschied besteht allein darin, dass die Mauren es hinter sich haben, während Brecht es in dem Gedicht zumindest es vor sich hat. Aber dieser eine Brecht im Gedicht weist uns zugleich darauf hin, dass die Mauren nicht einfach ein geschichtliches Phänomen waren, sondern einzelne Menschen mit einem Schicksal, die über ihr geschichtliches Dasein in der Welt nachgedacht haben müssen, wie jetzt der Brecht des Gedichtes. Man kann Geschichte nicht von sich fernhalten, indem man sie in Zahlen und Ereignisse verwandelt. Sie hat immer mit den allgemeinen Bedingungen des Menschseins, das heißt mit uns zu tun. Sie ist lebendig, indem sie betroffen macht. Ich möchte Sie im Zusammenhang dieses Gedichtes noch auf etwas hinweisen, das wir schon mehrfach beobachten konnten. Ich meine die bewegte Ruhe der Natur, die sich im vorliegenden Gedicht in Gestalt des Meeres zeigt. die Geschichte, indem sie die Veränderungen in der Entwicklung der Menschheit erfahrbar macht, deutet auf die Begrenztheit, auf das vorläufige und insofern relative menschlichen Daseins hin. Das Meer, die Natur überhaupt, jedoch ist sowohl in sich bewegt als auch, als das unendlich Große, die Ruhe des Kontinuierlichen. Das Meer bleibt, immer noch stehen Menschen davor und reflektieren ihre Vergänglichkeit. Das Meer lässt uns aber zugleich mit Ruhe und Gelassenheit an unsere Endlichkeit denken. Es zeigt uns eine übergreifende Kontinuität, die die Natur ist, die sie aber auch in der Geschichte zeigt. Denn obwohl die Mauren schon so lange untergegangen sind, stehen noch immer Menschen am Meer, um ihr geschichtliches Dasein zu reflektieren. Es ist also, wie so oft bei Brecht, die Natur, die uns in ein angemessenes Verhältnis zu uns selbst und den Bedingungen unseres Lebens stellt. Die Natur ist das Umfassende, in das die menschliche Existenz gestellt ist. Ich möchte nun zum Abschluss, möchte ich Ihnen also ein Liebesgedicht vorstellen. Viele Liebesgedichte von Brecht sind berühmt geworden. Ich möchte Ihnen eines der weniger bekannten vortragen, das, wie ich meine, wieder in seinem einfachen und schlichten Ton poetische Tiefe erreicht. Ach, wie sollen wir die kleine Rose buchen, heißt es. Ach, wie sollen wir die kleine Rose buchen, plötzlich dunkelrot und jung und nah. Ach, wir kamen nicht, sie zu besuchen, aber als wir kamen, war sie da. Ehe sie da war, ward sie nicht erwartet, als sie da war, ward sie kaum geglaubt. Ach, zum Ziele kam, was nie gestartet, aber war es so nicht überhaupt? Die Rose ist ein altes Symbol für die Liebe. Nur dieses Wissen bringt uns darauf, dass dieses Gedicht von der Liebe handelt. Es beginnt mit einer Frage und handelt von diesem Fraglichen. Das Fragliche ist die Liebe selbst. Jene kleine Rose, eine zarte, eine zerbrechliche Pflanze, die man sorgsam hegen muss. Das Gedicht stellt aber nun gerade die Frage, ob dies Zerbrechliche, das die Liebe ist, überhaupt sich hegen lässt. Das Gedicht fragt, wie wir die Liebe buchen können. Eigentlich lautet die Frage des Gedichtes jedoch, ob wir sie überhaupt buchen können. Das Wort buchen ist an dieser Stelle befremdend. Man bucht ein Hotelzimmer oder einen Flug, um vor einer Reise sicherzustellen, dass man einen Platz im Flugzeug oder im Hotel sicher hat. Buchen heißt, etwas für sich festzumachen und sich zu sichern. In der Liebe jedoch gibt es solche Sicherheiten nicht. Man kann sich ihrer nicht versichern. Sie ist nicht festzuhalten. Das ganze Gedicht und unsere eigene Erfahrung sagen uns vielmehr, sie kommt und geht, wie sie mag. Man kann eigentlich gar nichts dafür tun, um sie in Besitz zu nehmen. Im Gegenteil, sie kommt immer dann, wenn wir am wenigsten mit ihr rechnen, wenn wir sie nicht suchen und nicht durch unser Tun zu beherrschen trachten. Jeder Herrschaft entzieht sie sich. Sie gehört zu den ganz wenigen Dingen, die überhaupt nur in der Freiheit existieren. Die Liebe lässt sich nicht buchen. Wenn das so ist, so entsteht eine wichtige Frage an Brechts Gedicht. Warum klingt das Wort buchen hier dennoch poetisch? Warum klingt es dennoch richtig und angemessen, sodass sie etwas in uns weckt? Das Wort buchen stößt uns auf einen Widerspruch. Wir möchten uns der Liebe versichern, wir haben das Bedürfnis, sie festzuhalten, aber sie lässt sich nicht in Besitz nehmen. Die Liebe lässt sich durch unser bewusstes Tun überhaupt nicht beeinflussen. Und dennoch gibt es diesen Wunsch, sie uns zu sichern. Deshalb wirkt das Wort buchen so schön, das heißt so treffend. Es bringt als ein einzelnes Wort den Widerspruch zum Ausdruck, der die Liebe selbst ist. Sie ist ein Geschenk, das man nicht besitzen kann. Genau wie sich ein Geschenk nicht erzwingen lässt, so lässt sich auch die Liebe nicht buchen. Nicht die Liebenden, sondern die Liebe handelt. Davon spricht das Gedicht. Plötzlich, ohne unser Zutun und zu unserem Erstaunen, ist sie da. Dunkelrot kommt die Liebe daher, etwas rätselvoll und leidenschaftlich den Menschen Andrängendes. Die Liebenden kamen nicht auf sie zu, keine Intention war im Spiel. Sie zu besuchen, das ist eine wunderbare Wendung, um den Ausnahmezustand zu bezeichnen, der die Liebe ist. Sie ist nichts, dessen man sich dauerhaft versichern könnte. Sie ist das schlechthin Rätselhafte, das Überraschende, das Unerwartete und kaum zu Glaubende. Ein seltenes Geschenk eben, eine Bewegung, die nicht von den Entscheidungen des Ich ausgeht. Brecht verallgemeinert hier seine Beobachtung der Liebe. Im menschlichen Leben kommt häufig Unbeabsichtigtes zum Ziele. Das Leben ist wie die Liebe ein rätselhaftes, unvorherbeherrschbares, als Ganzes nicht ganz begreifliches Geschehen. Unser Tun, unser Wissen und Wollen ist gegenüber dem Ganzen dieses Geschehens etwas Begrenztes und Unzulängliches. Unsere bewussten Absichten reichen nie an das Ganze dieses Lebens heran. Aber nirgends zeigt sich die Grenze unseres absichtsvollen Tuns so genau wie in der Liebe. Sie ergreift das ganze Leben und in ihr begreift sich das Leben als etwas nie vollständig dem Menschen Verfügbares. Das Ganze unseres Lebens entzieht sich unseren begrenzten Absichten. Es ist schlechthin Unwägbare, etwas immer Fragliches, ein Widerspruch in sich, der sich nicht auflösen lässt. Die Erfahrung der Liebe bringt das Leben zu sich selbst, nämlich zu der Einsicht, dass in ihm Unbegonnenes und Unvollendetes wirkt. Manchmal wird im Leben etwas wirklich, das wir nicht gesucht und nicht durch unser Wollen selbst verursacht haben. Um der Bewegung des Lebens innewerden zu können, muss der Mensch ruhig werden, nichts bewirken wollen, sondern das Ganze eines Geschehens auf sich wirken lassen. Eine solche Haltung ist selbstverständlich die Ausnahme in unserem praktischen Leben. Sie vollzieht sich nur in Augenblicken eines besseren Bewusstseins, in denen wir feststellen, dass nicht alles, was wir sind und erfahren, nur von uns selbst abhängig ist. Normalerweise stehen wir im Leben, wir gestalten es in unserem bewussten Handeln und Planen. Aber die Erfahrung der Liebe zeigt uns, dass wir das Ganze des Lebens als Geschehen nicht buchen können. Es liegt nicht vollkommen in unserer Hand. Immer wieder ist es überraschend, wenn wir offen genug sind, sein Fragliches, sein Unwägbares, das Unerwartete an ihm wahrzunehmen und zu ergreifen. In diesem Sinn ist Brechts Gedicht mehr als ein Liebesgedicht. Es bringt in der Beschreibung der Liebe eine Haltung zum Leben zum Ausdruck, eine Haltung der Wachheit gegen das Neue, gegen das rätselvoll Unverfügbare, dass das Leben in jedem Augenblick für uns bereithalten kann. Und damit möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und wir können ein bisschen miteinander sprechen.